Martina, Schauplatz von Dominique Manottis Roman ist ja ein Polizeirevier, das für eine Banlieue zuständig ist. Und die Bewohner vor allem, mit welchen Gefühlen und Haltung begegnen denn die Polizeibeamten der Banlieue?
Also beim Lesen entwickelt sich schon so ein Gefühl davon, dass es eine ganz zutiefst rassistische Einstellung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern der Viertel da ist, gepaart mit so einem, ja, eigentlich so einem ganz grundlegenden Zynismus oder einer Gleichgültigkeit, die sich irgendwie so einstellt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Also ich habe ja dieses eine Zitat vorgelesen von diesem Heulbüro, und das ist halt so ein Mit-40er, ganz netter Mit-40er Polizist, der dann da halt sitzt und die Anzeigen aufnimmt und der wahrscheinlich im Laufe seiner Jahre schon alles gehört und alles gesehen hat und dem, das hat so das Gefühl, mittlerweile ziemlich am Arsch vorbeigeht, was die Leute so erzählen. Hauptsache die Statistik stimmt. Und dann eben diese Einsatztruppen, die nachts dann unterwegs sind und die klar in einen Krieg ziehen. Rausgehen, in einen Krieg ziehen und 5 Sekunden brauchen, um von 0 auf 100 zu sein und ja, kampfbereit zu sein im Prinzip.
So. Also das heißt, die sehen die Banlieue-Bewohner gar nicht als normale Leute, sondern von vorne weg als Feinde oder bedrohlich?
Eindruck hat man einfach so, dass da Feinde draußen sind oder alle, die sich vielleicht nach einer bestimmten Uhrzeit draußen noch bewegen, sowieso nichts anderes im Sinn haben, als irgendwelche krummen Geschäfte zu machen oder drauf zu warten, sich einen Kampf zu liefern mit der Polizei. Den Eindruck hat man beim Lesen, ja.
Wie erlebt es der Ich-Erzähler in deinem Roman, Birgit? Der wacht ja auf einer Polizeistation auf.
Erstmal ähnlich, glaube ich. Also er wird brutalst zusammengeschlagen, er wird gedemütigt, rassistisch gedemütigt auch. Er wird in seinem Dreck und Blut liegen gelassen. Man geht voll mit ihm. Er selbst weiß ja gar nicht, warum er da ist. Und erst mit der Zeit, das ganze Buch besteht ja aus Erinnerungen, erinnert er sich dann so nach und nach. Und es ist ein Stück weit, spielt der Wilfried Sondé da auch mit diesem Opfer-Täter-Verhältnis. Also das einerseits fühlt man voll mit diesem Opfer, der da drin ist, und dann verdichtet sich immer mehr, dass er vielleicht doch nicht ganz unschuldig auf dieser Wache ist. Und das, glaube ich, ist insgesamt ein Thema auch von Wilfried Sondé. Ja, das ist, du wirst, also er schreibt viel auch über Polizeiaktionen, über diese furchtbare Gewalt der Zuschreibungen, die Jugendlichen ständig ausgesetzt sind und die sehr wirkungsmächtig sind. Drogen, Gewalt an Schulen und so weiter. Und dann durch den Roman verstreut gibt es aber doch immer wieder Punkte, wo man sich eigentlich entscheiden könnte, ja? Wo sich ein Einzelner entscheiden könnte, mache ich dies, mache ich das, schreite ich ein, helfe ich dem, gehe ich vielleicht meinen Weg oder schließe mich da an. Man kann die Stellen schier überlesen, weil es ist wirklich insgesamt viel Anklage drin. Ja? Aber wenn du das so liest, dann merkst du eben, dass Wilfried Sondé, glaube ich, so dieses Abstellgleis Banlieue auch der Eigenverantwortung gegenüberstellen will oder auf beides hinweisen will, nicht nur auf eins.
Ich möchte gleich nochmal auf dieses Täter-Opfer-Verhältnis zurückkommen, würde aber vorher gerne noch die Isa fragen, ob da auch diese Gewalterfahrung bei der Polizei oder mit der Polizei eine Rolle spielen.
Es ist in dem Buch bei Faiza Gwen relativ wenig Thema. Ich denke, es ist ja auch eher wahrscheinlich betrifft eher die jugendlichen Männer, denke ich, oder die männlichen Jugendlichen. Es sind diese zwei Jugendlichen, die ich auch genannt habe, oder jungen Männer, eben der Nachbar Hamoudi und ihr Cousin, die beide mit der Polizei Kontakt hatten und wo dann schon auch kurz beschrieben wird, zum Beispiel wie die Verhaftung von dem Cousin passiert ist. Da wurde die Türe eingetreten, die ganze Wohnung durchwühlt. Also auch ein sehr massives Auftreten, was jetzt erstmal, da gab es keine Gegenwehr in dem Sinn, sondern es wurde von vornherein so gekommen. Und es ging da auch um Autodiebstahl und Drogenhandel, also jetzt nicht irgendwie um Mord und Totschlag. Und der Nachbar, da wird auch kurz benannt, dass er eben oft von der Polizei dann als Abschaum oder also einfach sehr wüst beschimpft wird auch. Ne? Also auch eine sehr verächtliche Umgang einfach so im Alltag. Aber es sind eigentlich so die einzigen zwei Stellen, wo das Thema ist. Mhm.
Und inwieweit spielt in dem Roman das Thema Opfer und Täter eine Rolle, beziehungsweise wird da so eine klare Position ergriffen?
Bezüglich Leuten, die dann zu Tätern werden, oder wie meinst du das?
Auch in Bezug darauf, also welche Chancen jemand hat.
Ach so, okay.
Oder beziehungsweise wodurch Chancen eingeschränkt werden.
Ja, was ich schon gesagt habe, eben, dass diese Geschichte, dass diese zwei männlichen Jugendlichen beide in so eine, also dann einfach auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen, ist einfach klar, dass sie schulisch einfach keine Chance mehr haben. Ne? Und das kommt in dem Buch schon auch viel, dass Schule schon, wenn überhaupt, ein Sprungbrett ist. Ne? Dass du, wenn du es irgendwie aufs Gymnasium schaffst, du überhaupt eine Chance hast, da weiterzukommen. Und jetzt für die Doria selbst, für die Hauptfigur, das wechselt eigentlich sehr. Ne? Also oft sieht sie sich wirklich als nichts, als völlig unbedeutend. Und dann hat sie schon auch so eine Energie, dass sie die Sachen in die Hand nimmt. Und gut, das ist sicher auch eine Pubertätsgeschichte, diese Auf und Abs, ne? Also typisch auch für das Alter. Aber es ist so beides drin. Ne? Mhm. Also schon, dass sie sieht, dass sie wenig Chancen hat, aber dass sie einfach auch ja, eine Kraft hat, eigentlich bestimmte Sachen anzugehen und weiterkommen will. So. Und ja, es gibt dann auch so diese kleinen Beispiele, ja, was ich auch kurz erwähnt habe, in diesem Hotel, wo die Mutter war, gibt es dann einen großen Streik von den Mitarbeiterinnen und sie sieht dann irgendwann im Fernsehen die Anführerin von diesem Streik, die dann Gewerkschaftssekretärin geworden ist. Ja, also so einfach so kleine Beispiele, wo Leute auch wirklich was bewegt haben, ne, und für sich auch weitergekommen sind. Also solche Sachen gibt es immer mal wieder, ne, kleine Episoden so.
In deiner Besprechung ist ja schon angeklungen, dass die Polizei schon als sehr rabiat, auch rassistisch dargestellt wird. Und trotzdem zeichnet die Manotti nicht einfach nur ein Abbild von Tätern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das finde ich auch sehr gut an ihrem Buch. Also sie hat durchaus auch positive Gegenbeispiele, wenn leider nicht viele parat. Also zum Beispiel eine Figur, die immer wieder auftaucht, eine Frau, die einen arabischen Migrationshintergrund hat, die bei der Polizei dann ist, seit 20 Jahren oder so, und die da in der internen Ermittlung zuständig ist, also für Verbrechen, die Polizisten an anderen begangen haben. Und das sind schon durchaus positive Beispiele von welchen, die sich dann halt so ihre Menschlichkeit oder ihre Integrität gegenüber anderen Menschen einfach bewahrt haben und die das auch eben über lange Zeit geschafft haben. Aber es ist leider sind leider doch recht wenige Beispiele. Und anhand dieses Beispiels von, es gibt zwei Polizeianwärterinnen, also ein Mann, eine Frau, am Anfang des Buches werden die eingeführt auch. Und er, also anhand von den beiden bekommt man auch mit, wie schwer das ist, auch gegen diese herrschenden Verhältnisse so anzugehen, um eben so seine Menschlichkeit bewahren zu können, weil man einfach in so ein System reingeworfen wird, was einfach so ja irgendwie schon fast automatisch funktioniert. So. dass es einfach schwer ist, so seinen eigenen Weg da drin gehen zu können.
Auch die Kollegen stehen einem da, glaube ich, öfters im Weg. Das ist im Herz der Leopardenkinder.
Kommt auch Fall.
Ein Polizist vor, der eigentlich was Gutes will, sich das auch lange halten kann. Ja, dass er eigentlich, er möchte den Menschen helfen. Aber die Kollegen, die stehen ihm da schon gut im Weg. Ja, die sehen ihn halt so ein bisschen als so eine Lachfigur.
Ja klar, dann ist er direkt die Heulsuse oder der... Also ihm werden dann schon direkt irgendwelche Attribute zugeschrieben, die nicht besonders nett sind, klar.
Du hast einen Satz vorgelesen, also ein Zitat vorgelesen. Das fand ich in dem Zusammenhang wirklich auch frustrierend. Und zwar sagt da dieser eine Polizist, der da Chef in dem Heulbüro ist, Polizisten arbeiten im Müll. Mhm. Also das ist ja auch so ein Ausdruck davon, ein Ausdruck von dem Selbstwert oder von dem, wie man so seine eigene Situation eigentlich einschätzt. Und ich denke, mit so einer Perspektive ist es vielleicht auch...
Ist es eigentlich auch unmöglich, sich anderen gegenüber korrekt zu verhalten? Also Manotti, sie schildert das alles, aber sie wertet auch nicht wirklich so, aber sie macht schon deutlich, dass es trotzdem eine Schweinerei ist oder trotzdem ungerecht. Und das finde ich das Tolle, das schafft sie einfach so mit jeder Seite eigentlich.
Mhm. Wie sieht es denn mit dem Thema Selbstwert bei deinem Protagonisten aus?
Selbstwert
und ja, also wie sieht er sich selber, wie sieht er seine Situation jetzt? Also zum einen eben in diesem, auf dieser Wache oder in dieser Arrestzelle oder vielleicht überhaupt, wenn er so über sein Leben nachdenkt.
Also in dem Punkt ist dieser Roman Das Herz der Leopardenkinder sehr, sehr vielschichtig. Ich habe ja schon angedeutet eben, dass er reflektiert ja die ganze Zeit und da kommt eben immer wieder raus, dass es sehr wohl Punkte gibt, wo man sich entscheiden kann. Ne? Und dann gibt es aber eben diese massiven Zuschreibungen und diese massiven Fragen immer, was bist du denn jetzt, Afrikaner oder Franzose oder was auch immer. Und alles geht eigentlich darauf hinaus, dass du ständig eine Identität verteidigen sollst. Ja? Du sollst eine annehmen, die wird dir aufgeschrieben und er wehrt sich dagegen ganz stark, ja, und er wehrt sich auch als Trissa zum Beispiel dann so eine schwarze Identität annimmt, nur noch schwarze Musik anhört und so, dann sagt er, es gibt keine schwarze Musik, es gibt Musik, Punkt, ja. Und die schwarze Haut, die wurde uns hier in der Beaulieu gegeben, die hatten wir vorher gar nicht, ja, weil vorher war man einfach irgendwie und musste sich nicht als schwarz identifizieren. Und diese Zuschreibungen machen es aber sehr schwer, einen Selbstwert für sich selbst, einfach nur für sich selbst, der Ich-Erzähler, der hat ja leider keinen Namen, zu gewinnen. Und das prangert er immer wieder an. Ja? Also, dass er dann zum Beispiel, als er sich da verliebt in die Mireille, und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte in dem Roman, da denkt er dann, boah, bin ich vielleicht doch was wert? Bin ich doch liebenswert? Die liebt mich ja. Ja, das ist dann quasi so eine ganz neue Erfahrung, die eben auch nicht viel gemacht wird. Da er beschreibt auch, dass die meisten Eltern sind Leute, die aus arrangierten Ehen kommen. Eigentlich die ganzen Eltern aus den afrikanischen und islamischen Ländern, wo überhaupt kein Vorbild da ist, zum Beispiel für Liebe und geliebt werden. Das sind neue Sachen und das wiederum macht es eben sehr schwer, einen Selbstwert letztendlich zu entwickeln. Aber das ganze Buch ist ein Plädoyer dafür, diese blöden Identitäten auf den Haufen zu schmeißen und sich selbst zu mögen.
Mhm. Isa, worauf bezieht sich denn die Doria, die Heldin, in Faisal Guyens Roman? Oder ja, woher bezieht die ihren Selbstwert oder woran orientiert sie sich?
Wie gesagt, es gibt einige Stellen, wo sie auch sagt, wer bin ich schon? Ich bin ein Nichts, ich bin ein Mädchen. Also das ist schon mal eine Sache, dass sie ganz klar diese Wertigkeit auch sieht in diesen patriarchalen Strukturen. Ja, auch klar mit ihrer Geschichte, dass sie ja eben als Mädchen von ihrem Vater auch nicht als vollwertiges Kind oder halt als Notlösung quasi gesehen wurde, weil er immer einen Sohn wollte. Und es Also ich denke, zum einen bewundert sie irgendwo auch ihre Mutter. Also das ist auch ganz schön beschrieben, wie die dann richtig aufblüht, als sie diesen Alphabetisierungskurs machen darf und die sich wirklich auch da so eine Selbstständigkeit so aneignet, nachdem der Vater weg ist, weil sie kam eben auch aus einer arrangierten Ehe, kam auch von Algerien quasi ohne den Vater zu kennen nach Frankreich, war völlig schockiert, wo sie da hinkommt, hat ein völlig anderes Bild von Frankreich und hat im Grunde erst angefangen zu arbeiten, als der Vater weg war. Und ja, also da ist eine sehr starke Bindung da und auch eine Bewunderung. Und ja, also sie hat nicht viel, wo sie sich dran orientieren kann. Ja, sie hat im Grunde durch diese Psychologin und auch durch diese Sozialpädagogin auch eine gewisse Unterstützung. Manchmal sieht sie das auch, wenn sie nicht gerade frotzelt darüber. Aber jetzt zum Beispiel von den Lehrerinnen, da gibt es auch so Stellen, wo sie zitiert, was sie für Kommentare in den Zeugnissen stehen hat. Also das eine, das ist besonders hart, die hat dann geschrieben, diese Schülerin bringt mich irgendwann zur Kündigung oder zum Selbstmord. Also ich meine, aus sowas kann man natürlich wirklich kein Selbstbewusstsein ziehen. Ja? Also beim besten Willen nicht. Ja, viel also, ist da nicht erstmal.
Und woher bezieht der ich erzähle beim Sonde seine Ressourcen oder seine Kraft? Du hast den Ahn erwähnt.
Genau, es gibt diesen afrikanischen Ahnen, im Grunde sein Großvater, der eben sehr stark, der einerseits ein bisschen aus der Zeit gefallen ist für ihn, weil er keine Ahnung hat von diesem Beaulieu-Leben, aber gleichzeitig in seinem Kopf immer wieder auftaucht, als jemand, sei stolz auf dich, du bist ein stolzer Afrikaner. Das ist auf jeden Fall eine Ressource. Diese Freundschaft ist auch eine Ressource, diese Dreierfreundschaft, wo eben auch die sehr kluge Mireille dabei ist, die sehr viel liest. Bücher sind eine Ressource, zum Beispiel für Mireille. Und dann die Liebe auch zu Mireille, die im Grunde schon als Kind anfängt und dann später als Teenager verlieben sie sich dann wirklich. Und das ist eine große Ressource für ihn, die ihn retten könnte, bedauerlicherweise, aber schafft er es ja nicht. Also er geht ja immer wieder, er hängt immer wieder in der Beaulieu ab. Mireille will das nicht, sie will nicht mehr, sie will ein Leben in Farbe, sagt sie, und nicht in Grau. Und geht dann.
Für viele ist ja offenbar auch die Religion eine Art von Ressource, oder viele beziehen sich auf Religion, um Kraft zu schöpfen. Und Beaulieus werden ja oft als Brutstätten des Islamismus auch betrachtet. Spielt das bei deinem Buch eine Rolle oder in euren Büchern eine Rolle?
Also im Herz der Leopardenkinder gibt es da eine Figur, sag ich mal, weil sie ist wirklich nur grob gezeichnet, taucht aber durch das ganze Buch hinweg auf. Kamel heißt er, Sohn von Algeriern. Und er, als er auf der letzten Seite steht, er ist jetzt im islamistischen Ausbildungslager, militärischen Ausbildungslager in Jemen gelandet. Und da zeichnet er so in groben Strichen durch dieses Buch einen trotzdem sehr widersprüchlichen Charakter von einem Mensch, von einem Jungen, der eben, der Vater hat im Algerienkrieg auf Seite der Franzosen gekämpft, deswegen wird er von den anderen arabischen Jungs als Verräter beschimpft, von den Franzosen, aber ist er einfach der Araber. Ja? Also da fangen schon so Zuschreibungen an. Dann ist er ein kompletter Schulversager, das wird nicht weiter erläutert. Ja, da ist vielleicht ein Hintergrund, dass er wenig Unterstützung kriegt, dann vielleicht... gibt verschiedene Hintergründe. Und er kommt dann wird er Drogendealer, kommt irgendwann in den Knast, findet dort zur Religion, kommt raus und will dann eigentlich ein guter Mensch sein. Ja? Er findet zur Religion, um ein guter Mensch zu sein. Nur dummerweise hat er überhaupt keine Bildung. Er kriegt nur Scheißjobs. Ja? Er kriegt überhaupt keine Anerkennung. Und das führt dann irgendwann dazu, so zu merken, okay, als Drogendealer hatte ich ja da irgendwie doch mehr zu sagen. Und das führt dann letztendlich dazu, diesen Schritt zu gehen, eben zu einer militanten Religions- Machtausübung, sage ich mal, ganz grob gezeichnet in dem Buch. Aber ich finde trotzdem ganz vielschichtig auch. Mhm.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema kurz ansprechen in der verbleibenden Zeit. Sexuelle Gewalt, Frauenverächtlichkeit, habe ich, das klang bei allen Romanen eigentlich an. Könnt ihr da vielleicht noch was dazu sagen?
Also bei Manotti spielt das Ganze dann natürlich im Polizeirevier sich ab. Die eine Polizeianwärterin hat direkt am ersten Tag mit einem sexuellen Übergriff von einem Kollegen zu tun, kann sich dem Ganzen Gott sei Dank sehr gut erwehren und ist ab dann eigentlich mehr oder weniger, sagen wir mal, akzeptiert in der männlichen, bei den männlichen Kollegen. Aber so grundsätzlich sind Frauen eigentlich schon nur dafür da, dass man mit ihnen halt ins Bett steigt.
Isa, spielen bei dir patriarchale Strukturen oder sexuelle Gewalt eine Rolle?
Ja, kamen wir auch schon ein bisschen raus, hoffe ich. Sexuelle Gewalt im engeren Sinn fällt mir jetzt gerade nichts groß zu ein. Also was eine Geschichte so noch in dem Buch ist, ist im Haus gibt es eine Familie, wo die Tochter quasi wie eine Gefangene gehalten wird vom Vater und den Brüdern, die dann irgendwann abhaut. Und das ist dann total Thema auch im Viertel, ne? Also dass die quasi ja, sich der Gewalt, und da ist auch klar, die wird geschlagen und also das kriegt man in diesem Haus einfach mit. Und also das ist total Thema dann auch. Und ja, also dass Väter und Brüder ihre Schwestern schlagen oder entsprechend unter Druck halten, das ist irgendwie, kommt immer wieder durch. So.
Ja. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt zum Schluss kommen, obwohl ich noch einige Fragen hätte, beziehungsweise eine Sache, die sage ich jetzt einfach so, weil das mir so aufgefallen ist. Und zwar, du hast eingangs erwähnt, Isa, dass das Buch von der Faiza Guyenne in Frankreich ein Bestseller war. Interessanterweise habe ich gelesen, dass das Buch von der Frau Manotti in Frankreich gar nicht so gut ankommt, beziehungsweise in Deutschland viel besser ankommt.
Ja, ich glaube, so geht es, fast allen ihren Büchern, die sie schreibt, weil sie einfach Zustände beschreibt, die Franzosen scheinbar nicht lesen wollen.
Ja, vielleicht eher so ein Roman wie von Faiza Guyenne, der doch vielleicht eher so ein bisschen eine optimistischere Ausrichtung hat. Wäre jetzt meine These.